redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Vrindt und aus Köln von D-Radio Wissen zugeschaltet, wie immer, Historiker und Kollege Matthias von Helfe. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute geht es um den unrühmlichen Paragraphen 175. Das denkt sich ja an, das ist ja Strafgesetzbuch, betrifft Homosexuelle. Das durfte man nämlich bis vor 20 Jahren nicht.
Was
man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Man durfte das nicht. Der Staat hatte da was dagegen, dass Männer sich küssen.
Ja, also der Anlass, weswegen wir das machen, ist 1872, also wohlgemerkt lange zurück im Deutschen Kaiserreich, wurde dieser Paragraph 175 wieder in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Ich sage mit Absicht wieder, weil in dieser verschärften Form war er vorher schon sozusagen geschliffen worden. Es gab ihn in verschiedenen unterschiedlichen Versionen. Also ich habe mal nachgeguckt, bei Karl V., der also um 1500 regierte, da gab es in der berühmten Constitutio Criminalis Carolina, stand also der berühmte Paragraph 116, nicht etwa 175, Zitat, wenn Mann und Mann oder Frau und Frau Unzucht treiben, haben sie das Leben verwirkt. Man solle sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Also das ist diese ganz martialische und auch genauso ekelerregende Form, wie man damals versucht hat, mit diesen Leuten umzugehen.
Das ist christlich, oder? Das ist christlicher Umgang mit den letztlich.
Extrem,
ne?
Christlich, ja. Und das geht ja auch auf Bibelstellen zurück. Die Begründung war ja da, es gibt ja unzählige Bibelstellen, in denen es gegen sogenannte Lustknaben und die Unzucht geht. Mhm. Und man dürfe nicht beim Manne liegen und ähnliche Dinge. Also da gibt es ja genügend Stellen. Insofern war das dann auch...
Was ist das für eine Religion? Die wollen einfach keinen Spaß haben. Was ist mit denen?
Ja. Olga, lass mich jetzt nicht in die, lock mich nicht auf die Schiene, mich über Religion auszulassen.
Ach, schade.
Das ist ja ätzend.
Okay, dann machen wir das nächste Mal wieder beim Wein.
Genau. Und also ich habe dann so, als ich damit angefangen habe, ich gesagt, ja, gut, jetzt ist jetzt alles gut, das interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht, weil es ist auch absolut nicht mein Thema gewesen bis dahin. Weil ich hatte mir so gedacht, ja, wir haben es doch jetzt geregelt und jetzt ist es auch mal gut, aber so, je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr habe ich mir gedacht, wow, es ist tatsächlich ein Chronometer sozusagen, eine Messlatte und eine Darstellung des Zustandes der Gesellschaft, nicht natürlich der Homosexuellen, sondern eine Zustandsbeschreibung der Gesellschaft, wie sie eben durch die verschiedenen Jahrzehnte, Jahrhunderte mit Homosexuellen umgegangen ist. Das galt, du hattest das eben gesagt, selbstverständlich auch für Frauen, nur Frauen wurden nie so verfolgt wie Männer und die konnten sich einfach schneller verdrücken und sind irgendwo als Hausmädchen untergetaucht. Insofern ist das nicht so offen nach außen gegangen und ist auch nicht entsprechend so bestraft worden, obwohl es selbstverständlich genauso unter Strafe stand wie Liebe unter Männern. Ja. Insofern muss man da einen Unterschied machen und wir haben uns jetzt tatsächlich auf die homosexuellen Männer sehr kapriziert auf dieser in dieser Sendung und wir haben natürlich, weil wir keiner von uns hat eine Ahnung, wie es im Kaiserreich ausgesehen hat oder wie man im Kaiserreich gelebt hat. Und jeder von uns weiß, Kaiserreich 1871 gegründet, Otto von Bismarck wird Reichskanzler oder ist damals schon der entscheidende Mann. Und der erzählt also im Reichstag in einer Rede, obwohl er möglicherweise vielleicht sogar liberaler war. Er könnte aber diese Handlung, also es ging um homosexuelle Handlung, nicht für straffrei erklären, wenn, Zitat, diese in der öffentlichen Meinung als strafwürdig gelten. So, und da muss man sich mal vorstellen, da setzt sich also dieser Mann dahin und sagt, weil die Leute sagen, dass das strafwürdig ist, ja, muss ich das zum Paragraphen mit Strafe erheben.
Diktatur der Mehrheit, das Gegenteil von einer liberalen Demokratie.
Ja. Völlig irre, ja. Und insofern... ist dann mit diesem Salto rückwärts sozusagen aus einer davor etwas liberaleren Sichtweise dieser Paragraph wieder ins Leben zurückgerufen worden und damit zum Gesetz geworden. Und ich habe jemanden gesucht, der sich mit den Homosexuellen im Kaiserreich auseinandergesetzt hat. Und Erwin Inhel-Panhuys ist ein Journalistenkollege und Buchautor, der sich damit eben beschäftigt hat. Und der hat mal so ein bisschen beschrieben, wie das Leben von homosexuellen Männern im Kaiserreich, also wir reden jetzt in der Zeit, sagen wir einfach mal um die Jahrhundertwende, ausgesehen haben könnte.
Also natürlich in erster Linie im Heimlichen. Das heißt, man konnte sich dann vielleicht auf Toiletten treffen, anonyme sexuelle Kontakte. Alles war sehr, sehr schwierig. Die Diskussion war dominiert zum Beispiel auch von der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, gerade hier in Köln und im Rheinland. Und es gab die moderate Einstellung, man sollte es legalisieren, weil Homosexuelle nicht ins Gefängnis, sondern ins Krankenhaus gehören.
Ja, ja, kenne ich heute noch Leute, die sowas reden, ne?
Ja, und ich sage jetzt mal einen Rückgriff so zu uns. Diese Klappen, diese merkwürdigen Toiletten, in denen also Männer sich getroffen haben, die habe ich in meiner Jugend oder jüngeren Zeit auch noch in Köln erlebt. Also die gab es hier öffentlich und ich fand das immer sehr, sehr ekelerregend, dass man also sich sozusagen in diese Katakomben begeben musste, um also Sex zu haben.
Ja, damit auch jeder spürt, dass es was Schmutziges und Falsches ist. Ne? So ganz, ja.
Ja, ja, das hat mich damals schon wirklich angewidert, obwohl ich, wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun, aber es ist, ich habe das immer schon gedacht, dass das komisch ist und dass das ist halt, nicht richtig ist. Und
es ist halt inhuman. Absolut, so, und wenn du auch nur einen Ansatz von Humanismus in dir hast, dann wirst du das, dann musst du das schlimm finden.
Ja, es ist einfach ekelhaft. So. Ja. Und die Menschen haben aber damals das eben so empfunden und wir sind ja Historiker und wir versuchen das so zu werten und zu betrachten, wie es nun einmal gewesen ist. Und insofern muss man einfach eben konstatieren, es ist in der Zeit so gesagt worden, es hat diese Strafen gegeben und es hat diese Gesetze gegeben. Und es hat aber auch immer schon Versuche dagegen gegeben, dieses Gesetz abzuschaffen oder diese Gesetze zu lockern und eben den Menschen klarzumachen, dass das nichts mit einer Krankheit, nichts mit Kriminalität zu tun hat, sondern es ist einfach eine nicht beeinflussbare Orientierung oder wie man das bezeichnen will, jedenfalls es ist keine Schuld vorhanden in irgendeiner Form. Und insofern gibt es auch wirklich keinen Grund, das aber wirklich auch irgendwie zu bestrafen, es sei denn, das Strafgesetzbuch wird irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Dann ist es natürlich klar. Aber ansonsten ist das eine private Angelegenheit, die eben niemand was angeht, außer den beiden, die es da eben betrifft. Und diese Meinung oder diese Sichtweise dieses Problems hat sich natürlich nicht durchgesetzt, wie wir alle wissen. Aber es hat dann nach dem Kaiserreich zumindest so ein bisschen in der Weimarer Republik eine, naja, kann man vielleicht sagen, Auflockerung gegeben. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Magnus Hirschfeld etwas, der in Berlin ein sexualwissenschaftliches Institut gegründet hat und sich tatsächlich mit Homosexualität sehr beschäftigt hat, der den ersten homosexuellen Verein in Deutschland gegründet hat, der also versucht hat, eine Liberalisierung auch wissenschaftlich zu untermauern und zu sagen, also das alles, was ihr hier erzählt, ist wissenschaftlich-medizinischer Vollunsinn. Und,
ja, aber der Herr.
Ne? Ja.
Aber der in der Herr. Bibel steht. So, und ja. Damit hebelst du es halt aus.
Ja. Ah. Ja, aber in der Weimarer Republik zumindest, das hat der Erwin Inhet-Pannhuis auch nochmal deutlich gesagt, in Berlin,
ja,
also bei euch da oben, da war schon tatsächlich eine stärkere Liberalisierung als, ich sag jetzt mal, hier irgendwo im Westen oder auf dem platten Acker in Bayern oder sowas.
Dafür hassen uns die Bayern heute noch.
So. Ja, aber es ist, also man muss das vorsichtig betrachten. Also die Weimarer Republik war natürlich in bestimmten Punkten tatsächlich eine wohltuende Liberalisierungsanstalt im Gegensatz zum Kaiserreich und im Gegensatz auch zu dem danach kommenden Nazireich. Aber es war eben nicht überall so, sondern es war tatsächlich bei Berliner Intellektuellen mit ein bisschen Geld. Die konnten sich da in den sogenannten Golden Twenties in Berlin und Umgebung ganz gut bekümmern. Aber hier in Köln zum Beispiel war natürlich platte Armut und die hatten da nicht viel von. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich wollte sagen, also diese Liberalisierung, die der Weimarer Republik zumindest an ihrem Ende immer unterstellt wird, hat es gegeben, aber nicht flächendeckend. Und es ist auch noch ein bisschen überhöht worden, weil die Nazis dann diese Weimarer Republik immer als Hort des Bösen sozusagen dargestellt haben. Da war also alles ganz furchtbar und hat man im Umkehrschluss gedacht, na ja, dann war es wahrscheinlich tatsächlich relativ liberal. Aber das war eine Nazi-Propaganda, das stimmte so nicht. So, und gleichwohl muss man eben sagen, dass Magnus Hirschfeld und seine Mitstreiter in diesem berühmten wissenschaftlich-humanitären Komitee tatsächlich politische Arbeit auch geleistet haben und Petitionen eingereicht haben, sich im Reichstag geäußert haben. Und eben dieses Institut für Sexualwissenschaften, das ich eben schon mal gesagt habe, hat dem Mann tatsächlich auch internationales Ansehen eingebracht. Also das war schon tatsächlich eine Verbesserung, aber eben nur für eine kurze Zeit.
Ja. Wovor haben die eigentlich alle Angst gehabt?
Das kann ich dir nicht erklären. Also
das ist ja heute noch so. Also ich frage mich immer, wovor habt ihr eigentlich Angst?
Ja, Penetration spielt da sicherlich eine große Rolle, dass eigene Ängste, möglicherweise auch eigene Wünsche, die dann also im Widerstreit stehen. Mhm. Also man kann ja die Frage, wie sich oder von wem Homosexuelle am ehesten geoutet und gejagt werden, kann man ja viele Beispiele finden, wo man denkt, naja, also
ihr seht auch nicht so aus, als wärt ihr Heten. Ja,
ja das ist jetzt ja. nett gesagt, ja. Also aber ich kann dir das auch nicht erklären. Also ich auch zum Beispiel das dann im Dritten Reich.
Ja.
Wir haben dann natürlich auch mit jemandem geredet, der sagt, wie war das denn bei den Nazis? Und ich habe, als ich meine Promotion geschrieben habe über die Jugendbewegung und die bündische Jugend und die Hitlerjugend und diese Jugendkulturen, die sich da entwickelt haben, so ein paar Fälle gefunden, die dann bei Freisler vor dem Volksgerichtshof gelandet sind, von jugendlichen, aufsässigen, widerständigen jungen Leuten, die einfach gesagt haben, ich mache da nicht mit.
Ja.
Die mussten jetzt irgendwie abgeurteilt werden und wenn eben nichts mehr anderes ging, dann wurde der Paragraph 175 gezogen.
Ah ja.
Selbst wenn der überhaupt nicht, also wenn der gar keine Rolle gespielt hat. Aber der wurde dann einfach genommen, weil der konnte dann eben als, den konnte man einfach so unterstellen. Und damit war dann klar, okay, der wird jetzt für, ich weiß nicht wie viele Jahre, irgendwie, ja, in den Knast gesteckt. Da kenne ich tatsächlich einen sehr bedeutenden Fall. Also in der Nazi-Zeit wurde sozusagen der Hass auf die Männer, die dann, ja, kann man ja auch biologistisch sehen, sagen, die ihr Erbgut,
vergeuden.
Ja, vergeuden.
Da müsste ja auch Masturbation auch verboten gewesen sein, ne?
Alles war alles verboten. Ja. Also was Männer mit Männern machen, war da verboten.
Ich meine, sich selber, Selbstbefriedigung müsste dann ja auch verboten sein, weil es ja auch Vergeudung.
Ja, aber das war noch schlimmer, wenn du also Schwule hattest, die blond und groß und stark und schlank und was auch immer
waren. Also praktisch die komplette SS.
Genau, wenn also die SS sozusagen vor dir stand und der sagte, aber ich bin schwul, dann war der Zorn der Nazis eben dadurch hervorgerufen, dass sie dann sagten, der enthält dem Volk, der eigenen Gemeinschaft sozusagen sein Erbgut vor.
Mhm.
Das dann wiederum war Grund genug, ihn zu jagen und zu bekämpfen. Und die Nazis haben auch überhaupt keinerlei Rücksicht oder sie haben sowieso keine Rücksicht genommen, aber sie haben auch keinerlei Erkenntnisgewinn zugelassen, sondern sie haben einfach gesagt, Homosexualität erlernt man. Und deswegen war also die Bekämpfung der Homosexualität an oberster Stelle, weil sie eben gesagt haben, ältere Homosexuelle sozusagen weisen jüngere Jungs oder Jugendliche ein in die Homosexualität und entziehen sie damit sozusagen der heterosexuellen Welt.
Dieser Schwachsinn wird übrigens heute immer noch erzählt.
Ja.
Und zwar von rechtsnationalen oder rechten Kreisen. Das Ganze wird heute nur anders benannt. Die nennen das Frühsexualisierung.
Ja.
Das sind diese Proteste dann gegen irgendwelche Lehrplanreformen oder sowas, wo dann unterstellt wird, es würde eine Frühsexualisierung der Kinder vorgenommen und am Ende bedeutet das eigentlich nichts anderes als unsere Kinder werden schwul gemacht.
Genau.
Also diese Dummheit zu glauben, ja, ja, dass das erlernt wäre, die ist immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet. Ich finde das erschütternd. Ja.
Es ist wirklich erschütternd, aber du wirst es vermutlich, also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben das noch erlebe, dass das aufhört.
Glaube ich auch nicht.
Man muss einfach sich dagegen wehren sozusagen. Ja. Man muss einfach sagen, ihr habt einen Vogel und halte einfach die Klappe und fertig. Aber das ist eben sehr schwierig, weil du bist ja auch nicht immer dann sofort dabei und kriegst das alles erst hinterher mit.
Und das ist halt, man darf auch nie vergessen, Homosexualität ist jetzt nicht so weit verbreitet, sondern es ist eine Minderheit, eine kleine Minderheit und die eignet sich halt hervorragend als Opfer.
Ja,
so,
natürlich.
Und da die Mehrheit anscheinend immer ein Opfer braucht, ist es natürlich ganz hervorragend, du wirst halt immer deine Homosexuellen in der Gesellschaft haben, weil die sind halt da.
Ja.
So hat es die Natur gemacht, dass da immer ein Teil davon da ist. Und die eignen sich halt gut und darum alleine darum wird es schwer sein, das jemals rauszukriegen, ja.
Ja, genau. Jedenfalls bei den Nazis war das jetzt natürlich nicht von Anfang an so, dass das alles ohne rechtsstaatliche Grundsätze vonstatten ging und so. Das war ja erst in der Spätphase so. Gang und gäbe. Die haben also 1936 bereits, also dann doch schon relativ bald nach der sogenannten Machtergreifung, eine Zitat Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung gegründet. Die haben also zwei Dinge wollten sie sozusagen erreichen. Einmal das Erbgut der Homosexuellen, dass es nicht verschleudert wird, um es mal etwas läppsch zu sagen. Und zweitens wollten sie verhindern, dass Frauen abtreiben, weil die nämlich Kinder eben dann nicht zur Welt bringen, die man an irgendwelchen Fronten zum Beispiel gut gebrauchen hätte können.
Ja.
Und Und die Begründung, warum diese Reichszentrale eingerichtet werden müsste, hat also der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, unter dessen Fingern das Ganze lief, so formuliert. Ich zitiere das mal eben: Die erhebliche Gefährdung der Bevölkerungspolitik und der Volksgesundheit durch die auch heute noch verhältnismäßig hohe Zahl von Abtreibungen sowie die homosexuelle Betätigung einer nicht unerheblichen Schicht der Bevölkerung, in der eine der größten Gefahren der Jugend liegt, erfordert mehr als bisher eine wirksame Bekämpfung dieser Volksseuchen. Zitat Ende. Und das ist aber genau, also wenn man Nazis verstehen will, dann muss man biologistisch denken, dann muss man einfach sagen, die haben, und das werten wir jetzt mal nicht, sondern sie haben einfach die Menschen eingeteilt in das können wir brauchen, das können wir nicht brauchen.
Ja.
So, und wenn einer homosexuell war, dann waren sie im Zwiespalt. Seinen Samen, den hätten sie gebrauchen können, aber seinen Charakter und seinen Typus eigentlich nicht. So, und in diesem Zwiespalt sozusagen standen sie und haben dann, weil sie natürlich das nicht ändern konnten, das zur Seuche erklärt und damit also bekämpft. Und dann gab es in der Nazizeit tatsächlich, das haben wir uns in der Sendung auch erzählen lassen, sogenannte Tests. Also wenn du im Puff einen heterosexuellen Sexualakt hinbekommen hast, dann galtest du als geheilt.
Krass.
Und dann haben viele Leute Scheinehen eingegangen, um einfach aus diesem Fadenkreuz rauszugeraten.
Ja.
Aber das bringt natürlich alles nur schreckliche Deformierungen zustande. Ja. Also wie soll der Mensch leben in einer solchen Katastrophe? Wie soll man, ja, das ist ja nahezu wirklich unvorstellbar. Also auch für Leute, die nicht homosexuell sind, ist das eine, wie ich finde, unvorstellbare Situation, in die man sich da hineinbegibt. Aber es ist halt sehr viel so gemacht worden und dennoch sind eben sehr viele Menschen, die in der im Dritten Reich sozusagen unter diesen Paragraphen 175 geraten sind, insgesamt sollen es ungefähr 50.000 Personen gewesen sein, die also mit diesen Paragraphen während der Nazizeit in Konflikt geraten sind. Und da sind sehr viele von den Konzentrationslagern gelandet, die dann auch entsprechend noch gekennzeichnet wurden, also mit einem rosa Winkel und so. Mhm. Also das war alles auch dann wirklich für die Mitgefangenen, also eine ganz schreckliche Situation. Und man hätte ja jetzt so denken können, also 45 ist diese ganze Scheiße mit Verlaub zu Ende.
Genau, und jetzt machen wir das alles mal weg und das Gegenteil ist passiert.
Tu mal weg, ja. Genau. Und das Gegenteil ist, also jetzt im Vergleich zur Nazizeit natürlich nicht, aber das ist eben, sie haben es nicht weggemacht. Sie haben nicht diese armen Schweine rehabilitiert. Sie haben ihnen nicht, ich sag mal, irgendwelche Opferrenten gegeben oder was immer man hätte tun können. Und man hat hauptsächlich diesen Paragraphen nicht geändert. Also man hat ihn so gelassen, wie er ist und hat das sogar noch, ich sag mal, verschärft in dem Sinne, dass man sagte, nein, also das war jetzt nur kein Nazi-Unrecht. Ja?
Aha.
Also mit den Juden, das war Nazi-Unrecht, aber mit den homosexuellen Männern, das war der Paragraph, den gab es vorher auch schon, den haben die einfach angewendet. So, und du kannst dir vorstellen, also wir haben ja gerade von den Klappen gesprochen und von den öffentlichen Toiletten, in denen sie also die Männer da treffen mussten. Das war natürlich lange in der Bundesrepublik Fakt. Es war einfach so und es war auch jedem bekannt. Man wusste, wo die Stellen sind in den Städten. Und insofern wurde das von der Politik und von den Menschen, die damals eben das Sagen hatten, geduldet beziehungsweise geradezu gefördert. Und man kann ja eigentlich schreien und sagen, ist es denn wirklich die Möglichkeit, dass wir noch 20, 30 Jahre weiter geduddelt haben, ja, und diese armen Kerle immer noch geächtet waren? Die haben gelitten darunter, dass sie verurteilt waren. Das waren Vorbestrafte. Jetzt stell dir mal vor, in deinem polizeilichen Führungszeugnis steht, der Holger Klein ist vorbestraft. Ja, dann bewirbst du dich mal bei der ARD als Moderator und dann sagen die, nee, also vorbestraft, tut mir leid.
Genau.
Dann sagst du, hören Sie mal, das war der 175. Ja, also entschuldigen Sie mal, das steht im Strafgesetzbuch.
Ja.
So, dann da bleibt dir die Spucke weg, ja?
Ja, du kannst halt nicht gewinnen, ne?
Nee, du kannst nicht gewinnen. Dann war es gang und gäbe. Wir haben in der Bundesrepublik sehr viele Geschichten über Erpressung.
Ja.
Ja, dass also Leute um Geld erpresst wurden, mit dem Hebel, ich mache deine Homosexualität bekannt.
Da gab es doch auch diesen sehr prominenten Fall, ich glaube in den 80er Jahren war das, Günter Kiesling.
Ja.
Dieser General,
genau.
der angeblich in einem schwulen Club in Köln gesehen worden war, wo er noch nicht mal war. wo damals Manfred Wörner, ich glaube der Verteidigungsminister Wörner, dann am Ende glaube ich sogar zurückgetreten ist, weil er Kießling rausgeschmissen hat, weil das natürlich ein Sicherheitsrisiko für die Bundeswehr ist, einen homosexuellen General da zu haben. Genau. In den 80ern. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Holger, reg dich nicht auf. In den 80ern. Ist schon passiert, ich weiß.
Ja, ist durch. Ja.
Entschuldigung. Ist durch. Also, pass auf. Aber jetzt lass uns doch das Loblied auf die sozialliberale Koalition singen, die wenigstens ein bisschen, ich sag mal, Linderung hineingebracht hat in zwei Schritten. Nämlich wurde das strafmündige Alter heruntergesetzt. Also erst war es grundsätzlich verboten, dann bis 21 und dann bis 18. So, und das war natürlich schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich erfolgt 1994.
94.
Und 1994 ist dieser Paragraph ersatzlos gestrichen worden. Weg, weg, weg. So.
Gab es da denn eigentlich noch großartig Diskussionen darum? Also ich könnte mir vorstellen, dass so die Union da mit Sicherheit schwer opponiert hat, oder?
Natürlich. Also ich sage jetzt nochmal, man muss das emotionsfrei sehen. Man kann sich darüber jetzt aufregen und sagen, das ist ja schrecklich. Aber man muss tatsächlich, wenn man es seriös machen will, muss man sich auch sachlich damit auseinandersetzen. Und die Union, da gibt es natürlich diese Stimmen und hat es damals auch gegeben, die hat einen bestimmten Teil der Bevölkerung repräsentiert und der muss auch repräsentiert werden. Also wenn du jetzt mal den kleinen Zeitkick erlaubst, wenn heute so viele Leute sich von den großen Parteien weggewendet haben und AfD und anderes gewählt haben, wir werden jetzt nicht wieder sagen, dass ihr nicht AfD wählen sollt, das dürfen wir nicht mehr. aber dann liegt das natürlich daran, dass die nicht mehr sich vertreten fühlen mit ihren Meinungen, die du und ich scheiße finden, das ist ja richtig, aber sie sind eben trotzdem Menschen und man muss deren Meinungen akzeptieren zunächst einmal und dann versuchen,
sie zu ändern,
wenn es geht, sie zu ändern. Deswegen hat die Union nach rechts und die SPD nach links eine große Integrationsbedeutung gehabt und die haben sie leider etwas verloren. Deswegen haben wir jetzt eben im Moment mehr am rechten als am linken Rand so eine Ausfransung, die eben wirklich problematisch ist und man muss das Gesamte sehen sozusagen. Man kann natürlich sagen, okay, das eine, da regst du dich zu Recht völlig drüber auf, weil das eine Frechheit ist, homosexuelle Männer oder Frauen, tun wir jetzt mal in einen Topf, wegen ihrer sexuellen Orientierung, die nicht von ihnen ausgesucht ist und für die sie nichts können und die eben einfach da ist, zu bestrafen.
Ja.
Diese Meinung soll man ja auch haben, aber es muss eben auch die andere Meinung, ich sag mal, zumindest laut werden dürfen und die braucht eine Vertretung und das war teilweise jedenfalls die CDU.
Muss sie das wirklich dürfen? Also muss die inhumane Meinung, muss die Intoleranz, also ne, da haben, das die alte Frage, ja, muss ich Intoleranz tolerieren?
Ja, klar.
Finde ich nicht.
Ja, dann viel Spaß beim Totschlagen, weil was willst du tun? Was willst du machen?
Ja.
Wenn du jetzt einfach sagst, mich interessiert das nicht, was ihr Idioten in Dresden auf der Straße rumbrüllt, dann sind es im nächsten Jahr oder in 5 Jahren 10-mal so viele.
Moment, was die da rumbrüllen, ist nicht notwendigerweise intolerant. Ja? Aber zu sagen,
ja, ich hab's ja
wieder,
so als
vor allen Dingen Schwarz, wieder besseres
Beispiel
gesagt. Ja, aber wieder besseres Wissen vor allen Dingen zu sagen,
ja.
Homosexuelle sind ein Problem und das muss bestraft werden. Das ist in einem solchen Maße intolerant. Das kann doch unmöglich eine legitime Diskussionsionsposition sein.
War es ja auch nicht. So hat das ja auch damals niemand gesagt. Aber das haben eben viele Leute gesagt. Müssen wir das denn gleich ganz streichen? Ja, es wurde gesagt, es gibt doch viele Homosexuelle, die mit jüngeren Homosexuellen zusammen sein wollen. Müssen wir nicht irgendwie einen Altersschutz einziehen? Müssen wir nicht einen Gewaltschutz einziehen? Also da gibt es ja auch schon ein paar Probleme, die man tatsächlich diskutieren kann, aber die müsste man eben auch diskutieren für Heterosexuelle. Verstehst du?
Ja.
Natürlich müssen Kinder geschützt sein, selbstverständlich. Das hat ja nichts mit Homo- oder Heterosexualität zu tun. Selbstverständlich darf keine Gewalt angewendet werden. Selbstverständlich darf es nicht gegen den Willen des einen oder anderen sein. Das ist doch alles selbstverständlich. Aber das hat nichts mit der Homosexualität als solchem zu tun.
Ja.
Ja? So. Aber die Debatte ist eben halt so verlaufen und jetzt können wir einfach sagen, Gott sei Dank, seit 94, das ist ja nun auch schon eine Weile her, ist das also straffrei. Und jetzt, also gerade vor ein paar Wochen, hat dann die Bundesregierung, die Große Koalition nochmal ein großes Werk sozusagen vollbracht und hat also jetzt tatsächlich gesagt, dass die Urteile wegen 175 aufgehoben werden, sofern dort nur dieser Paragraph zum Gegenstand der Strafe war.
Ja.
Und das ist wirklich eine wichtige Unterscheidung, weil da legen natürlich die, mit denen wir gesprochen haben, aus der Szene auch großen Wert darauf. Es geht nicht darum, Homosexuelle sozusagen grundsätzlich freizustellen von irgendwelchen Schweinereien oder von Strafen oder Straftaten. Wenn also sozusagen Delikte mit in einem Urteil verhandelt wurden, die Diebstahl sind oder Betrug oder was, egal, dann ist das natürlich nicht aufgehoben. Aber wenn jemand eben wegen Paragraf 175, und das ist ja vor dem Volksgerichtshof wirklich oft passiert, wenn es also dazu gekommen ist, dann werden diese Urteile aufgehoben. Es sollen, das ist bisher noch ein Entwurf, also es ist noch nicht zum Gesetz erhoben worden, dann sollen diese Menschen eine Entschädigung von 3.000 Euro pro Urteil sozusagen bekommen und für jedes Jahr im Knast 1.500 Euro. So, das ist natürlich jetzt alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Das
aber
ist richtig.
Es ist immerhin ein Zeichen.
So ist es.
Ein Zeichen ist besser als kein Zeichen.
So ist es. Und ich will das auch wirklich hochhalten. Also ich möchte wirklich sagen, ich finde das in Ordnung und das Geld sollen sie wirklich haben und sollen sie mit was weiß ich mitmachen. Und ich finde auch richtig, dass die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, den Namen haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt jedes Jahr eine 500.000 Euro bekommt, um eben, ich sag mal, die Akzeptanz von Menschen mit nicht-heterosexueller Orientierung in der deutschen Gesellschaft zu fördern. Weil es gibt ja auch noch viele andere Spielarten von Sexualität, die da jetzt alle nicht eine Rolle gespielt haben in unserer Sendung und auch in diesem Gespräch nicht. Aber die natürlich genauso davon betroffen sind und die eben genauso, ja, wie soll ich sagen, also einfach vernünftig behandelt werden müssen. Ja. Und das ist hier ein erster Schritt. Und für mich ist es wirklich extrem wichtig, wenn ich über den Zustand einer Gesellschaft nachdenke, zumal in der ich selber lebe, dann möchte ich wirklich wissen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Ja. Und das ist wichtig. Also wenn jemand seine Minderheiten schützt und sagt, ihr seid gleichberechtigt, wenn ihr schwächer seid als die anderen, werdet ihr unterstützt und ihr kriegt Hilfe, dann finde ich das in Ordnung und dann finde ich auch den Zustand der Gesellschaft in Ordnung. Wenn aber auf der Minderheit rumgetrampelt wird, in Form von Gesetzen oder von
Diktatur der Mehrheit. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Das ist das, was den Unterschied macht. Ja.
Man muss ja nicht unbedingt Gesetze haben. Man kann ja auch sagen, diese versteckten Witzchen in Anführungsstrichen, dieses hämische Grinsen, diese kleinen Sticheleien in Zeitungstexten oder bei Fernsehfilmen, was auch immer. Wie werden Homosexuelle dargestellt? Sind das immer nur die schrillen Queens? Oder
die schrillen und die gepflegten und die gebodybuildeten. Genau,
also, ja, aber
außer in meinem Freundeskreis, da sind die halt alle nicht schrill, nicht gepflegt und auch nicht gebodybuildet.
aber die leiden schön. Tatsächlich auch drunter, dass man ihnen eben, ich sag mal, irgendwelche Dinge hinterher schreit. Und da muss man sich tatsächlich dann im Alltag auch versuchen, gegen zu wehren. Also, aber trotzdem, das, was der Staat tun kann, das ist jedenfalls jetzt endlich, viel zu spät natürlich, aber es ist jetzt endlich passiert. Und insofern finde ich das gut, was da jetzt gerade gemacht wurde. Und das wollte ich jetzt zum Schluss hier auch nochmal gesagt haben. Also immer nur kritisieren ist das eine, aber wenn es mal gut läuft, finde ich, sollte man das eben auch sagen.
Ja, Taxifahrer hat mir mal gesagt, das war damals zur Homo-Ehe, als die beschlossen wurde. Ich weiß auch nicht, kamen wir irgendwie drauf, man redet ja immer mit Taxifahrern über aktuelle Politik. Und der sagte auch, weißt du, es ist mir scheißegal, ob die heiraten oder nicht, die können machen, was sie wollen. Aber ich, weißt du, ich habe Hoffnung, dass wenn diese Homo-Ehe durchkommt, dass ich mir dann keine blöden Schwulenwitze mehr anhören muss.
Ja, hoffentlich hat er recht.
Ja, da wird dann auch nochmal eine Generation dauern, aber wir kommen dahin. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen wie immer am Ende der Sendung darauf hin, dass die passende Ausgabe von Eine Stunde History am 23. April, was rede ich denn für einen Scheißdreck? Und weisen wie immer am Ende der Sendung darauf hin, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 23. April 2017 läuft.
Ist nicht tot.